Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Um Sprachen geht's ja heute in der Echtzeit und an dieser Stelle jetzt um die Frage, wie sich Sprache vermitteln lässt, wenn ein Mensch kaum hören oder sehen kann. Hier kommt zum Beispiel unter anderem das Lorman-Alphabet ins Spiel, über das Hör- und Sehbehinderte kommunizieren. Das ist ein Alphabet, das zum Beispiel in die Handflächen gedrückt, gestrichen oder auch geklopft wird. Und das Lesen erfolgt dann über den Tastsinn. Aber auch der Geruchssinn spielt bei der Verständigung Hör- und Sehbehinderte eine ganz besondere Rolle. Und das sind jetzt zwei Sinne, die auch die Architekten des Zentrums für Taubblinde in der Schweiz, der Tanne, in besonderer Weise gewürdigt haben. Und herausgekommen ist da ein Gebäude mit einer ziemlich außergewöhnlichen Formsprache. Und das hat Katharina Kühn besucht und die ist jetzt bei mir im Studio. Hallo.
Hallo.
Katharina, du warst also in Langnau am Albis bei Zürich, wo ja dieser Neubau für das Zentrum für Taubblinde steht. Vielleicht erstmal, was ist denn das genau für ein Zentrum?
Ja, das Besondere an diesem Zentrum ist, dass die Menschen, die dort leben, taubblind sind, eventuell auch körperliche und kognitive Einschränkungen haben, dass die ihr ganzes Leben in diesem Zentrum wohnen. Von der Kita über die Schulzeit bis ins Erwachsenenalter, wo sie dann dort auch arbeiten können. Und auf diesem Zentrum sind 5 Gebäude und das Schulhaus und das Wohnhaus für Kinder und Jugendliche. Das wurde 2019 neu gebaut und da gab es eben diesen besonderen Ansatz.
Gibt es denn da so bestimmte Vorgaben für diesen Ansatz? Also gibt es Blaupausen, wie Bauten für Taubblinde aussehen müssen, die man ganz einfach anwenden kann?
Eigentlich nicht. Der Leiter der Tanne, Mirko Bauer, hat mir gesagt, dass jedes Haus ein Sonderfall ist. Es gibt auch wenig spezielle Zentren. Taubblindheit ist kaum erforscht. Das merkt man in Deutschland daran, dass wir gar nicht wissen, wie viele Menschen leben hier. Die Deutsche Gesellschaft für Taubblindheit schätzt, dass 4.000 bis 9.000 Menschen in Deutschland taubblind sind. Und es gibt keine eigenen Vorschriften für taubblinde Menschen, weder hier noch in der Schweiz. Aber das heißt natürlich nicht, dass es keine Vorschriften gibt, sagt Mirko Bauer.
Also es gibt eine Unzahl von Baunormen in der Schweiz sowieso, in Deutschland ist es sicher auch nicht anders. Also grauenhaft zum Beispiel ist die ganze Brandschutzvorgaben, dann aber Normen für Bauten, für Menschen mit Sehbehinderung, für Menschen mit Hörbehinderung, für Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Die gibt es, die sind auch definiert, die sind nicht unbedingt deckungsgleich.
Und die beiden Architekten von diesen Neubauten, Maja Scheibler und Sylvain Villar aus Basel, die sind dann bei diesem Bau so vorgegangen, dass sie sich überlegt haben, wie sieht denn so ein Tagesablauf der Menschen aus und wie kann die Architektur sie dabei unterstützen?
Lass uns vielleicht mal versuchen, das visuell so nachzuvollziehen, wie das funktioniert. Also wenn ich jetzt auf das Gelände komme, was sehe ich da als erstes?
Ich fand diese beiden Neubauten am dominantesten. Die haben eine sehr spezielle Holzverkleidung, eine moderne grünliche Ornamentfassade. Das ist wie so ein überdimensioniertes Gitter, das an der Fassade hängt. Fast schon wie so eine Gartenlaube sah das aus. Aber es geht ja darum, was du auch erkennst, wenn du nicht so gut sehen kannst. Und da erklärte mir der Leiter Marco Bauer noch einmal, wie sich diese Holzgebäude, also die neuen von den älteren, das sind Klinkerbauten, in den verschiedenen Sinnen unterscheiden. Übrigens wurden diese Klinkerbauten, als ich da war, auch gerade umgebaut. Deswegen hören wir gleich im Hintergrund auch noch mal ein paar Maschinengeräusche.
Also ich kann das berühren, natürlich. Ich kann es mit dem ganzen Körper erfahren. Ich kann dagegen klopfen. Wenn ich ein Resthörvermögen habe, dann höre ich das auch anders. Sonst ist die Vibration anders von Holz wie von Klinker. Und es riecht auch anders. Ich kann das auch tasten, erkunden mit der Zunge. Das machen einige Klienten und Klientinnen. Und das fühlt sich dann auch auf der Zunge anders an. Also nicht nur gustatorisch, sondern auch taktil fühlt sich das anders an.
Und noch ein Wegweiser, das hattest du ja auch erwähnt, die Nase ist der Geruch. Im Schulhaus ist im Erdgeschoss ein öffentliches Café und dann riecht es dort halt nach Kaffee und Essen. Und im Wohnhaus ist gleich neben dem Eingang die Wäscherei, das heißt, dort riechst du dann das Waschmittel.
Also man orientiert sich eben auch über die Nase.
Genau.
Wenn ich jetzt mal das richtige Haus gefunden habe, wo ich hin möchte, wie geht es denn dann weiter? Also wie finde ich jetzt zum Beispiel, wenn ich das Haus betrete, im Schulhaus meinen Klassenraum?
Da geht es dann alles über Kontraste. Der Kontrast von innen nach außen bilden die Ornamentfassaden aus Holz und im Inneren des Hauses ist ein Betonkern.
Im Innenausbau dann war der Kontrast-Helligkeitsunterschied sehr wichtig. Also Boden und Wände sollten sich deutlich unterscheiden. Nicht unbedingt farblich, das ist nicht immer das zentrale Motiv. Wenn ich eine Sehbehinderung habe, ist vielleicht ein Rot-Grün-Unterschied gar nicht so relevant für mich. Aber der Helligkeitsunterschied ist sicher sehr relevant. Das kann ich mit großer Garantie noch sehen, wenn ich eine Sehbeeinträchtigung habe. Ich sehe zumindest Lichtunterschiede.
Und das zieht sich dann durch das ganze Haus. Die Zimmertüren sind dunkelgrün, die Wände dazwischen weiß, der Boden ist dunkel gehalten. In den Toilettenräumen wiederum sind die Wände dunkel gefliest, weil ja die Toiletten und die Waschbecken hell sind, also standardmäßig weiß. Und dieses Kontrastspiel, das hört man auch akustisch. Der Hall im Treppenhaus ist viel länger als im Café oder im Schulraum.
Wie ist das, wenn ich mich im Treppenhaus bewege überhaupt? Ja, also man kennt das ja selber, wenn man Treppen hochgeht, dass man irgendwann so die Orientierung verliert und nicht mehr so richtig weiß, bin ich jetzt im ersten Stock oder im zweiten oder im dritten oder habe ich vielleicht auch schon 4 Etagen geschafft? Wie haben Sie das gekennzeichnet?
Da gibt es ein durchgehendes Element, das dir das anzeigt. In den Betonwänden im Gebäudeinneren wurde eine Art Fries gegossen, ein Relief. Und das zeigt dir genau das an. Im Erdgeschoss hast du Rauten, im ersten Stock senkrechte Linien, im zweiten Stock waagerechte Linien. Marco Bauer erzählt ja auch nochmal, wie das zustande gekommen ist.
Dasselbe Muster, ne? In 3 verschiedenen Ausführungen haben wir gegossen. Und dann gespürt mit der ganzen Baukommission und den Architekten, um festzustellen, welches es könnte nun das informativste Modell sein und vielleicht auch das angenehmste. Und natürlich haben wir es dann auch mit Klientinnen ertastet. Gewählt haben wir das mit den wenigsten schärfsten Kanten.
Und nach diesem Muster sind dann zum Beispiel auch die Fliesen in den Waschräumen angebracht.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, wie du das Haus geschildert hast, dass das eigentlich eine sehr schöne Architektur ist, die einen da erwartet. Es erinnert so ein bisschen an Bauhaus, aber auch so mit so Elementen, die, glaube ich, auch Spaß machen und Freude machen, die man eben ertasten kann. Haben dir diese Häuser denn auch so ästhetisch gut gefallen?
Ja, ich fand's wunderschön, sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht hingefahren, weil es eben nicht darum geht, dort ganz viele verschiedene helle Farben nebeneinander zu klatschen, sondern eher um diesen Hell-Dunkel-Kontrast, der ein sehr stimmiges Konzept für uns ästhetisch auch darstellt. Und das hat mir dann der Architekt Sylvain Villard zum Schluss auch nochmal gesagt. Es geht ja jetzt nicht nur darum, wie im Straßenverkehr Orientierungsschilder zu geben.
Wenn wir Fragen gestellt bekommen, wie habt ihr das gelöst, wie habt ihr das gelöst, dann kann man da ganz viele technische Erläuterungen liefern, wie jetzt beim Licht zum Beispiel, oder? Aber ich glaube, das Hauptbedürfnis ist ja, dass die, die da arbeiten und die, die da wohnen, sich wohlfühlen und positiv erinnern an diesen Ort. Das wäre uns das Wichtigste eigentlich, oder?
Katharina Kühn hat sich in der Schweiz angeschaut, wie Architektur so gestaltet werden kann, dass sie quasi mit Taubblinden kommuniziert. Und herausgekommen ist so eine ganz eigene und durchaus offensichtlich sehr schöne Formsprache. Vielen Dank dafür, Katharina.
Gerne.